Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht. Ich bin Daniel und mit mir ist wie immer der
Markus.
Der Markus. Und wir haben lachend begonnen, denn wir haben uns wie immer sehr gefreut, dass auch du heute dabei bist beim Future Weekly, dem Startup-Podcast, mittlerweile Nummer 73. Meine Fresse, wir werden alt. Das finde ich aber in Ordnung, das finde ich gut. Man müsste eigentlich auch sehen, wie sich die Gesichter Stück für Stück verändern, aber dafür machen wir noch nicht lange genug YouTube, aber das ist auch okay. Wenn du dir denkst, oh, YouTube, schauen wir mal vorbei, abonniere uns, like uns und so weiter und so fort. Dasselbe kannst du auch auf Spotify und Co. machen. Was haben wir heute im Gepäck? Eine Menge. Wir sprechen über Space Hotels. Selbstverständlich sprechen Markus und ich über das Thema der Woche und das ist natürlich Meghan und Harry. Holy shit, wir reden wirklich drüber. Die Welt steht nicht still und das Krasseste ist, Kollege Raunig hat sogar eine Meinung zu denen, was mich echt überrascht hat. Sagt er, nee, damit gebe ich mich nicht ab. Doch, hat er. Muss unbedingt reinhören. Wir sprechen drüber, dass Bitpanda zum Aktionär, zum Aktienbroker wird, nicht zum Aktionär, zum Aktienbroker. Wir sprechen über Hopin, dass sie von 0 auf 8 Milliarden über Nacht quasi durchgeballert sind. Wir sprechen über NFT, Roblox und natürlich, wie immer, haben wir unseren Rockstar oder vielleicht auch Rockstars der Woche. Also Lord Markus, auf los geht's los.
Das wird eine lustige Episode.
Wird eine spezielle Episode. Meghan und Harry, dass wir zwei echt mal drüber reden. Aber egal, wenn du jetzt abgeschaltet hast, nee, wir reden auch über viel Tech. Aber wir reden wirklich über die beiden. Meine Fresse. Auf los geht's los. Ja, und wie so oft, los geht's mit den News. Und da ist ganz, ganz, ganz spannende Dinge, die passiert sind. Da fange ich sogar an zu stottern schon wieder. Aber ja, da ist meine kindliche Fantasie geht mit mir durch. Es wird 2027 das erste Space Hotel, ich hätte fast gesagt der Welt, aber in Wahrheit muss man sagen, des Universums eröffnet, weil das ist ja nicht auf
Who knows?
Der Welt. Ja, oder? Na, ernsthaft, ich meine, das ist dann schon eine andere Baustelle, wo man da tatsächlich dann ab 2025 scheinbar leben oder urlauben werden können. Das ist schon was anderes als Malle, oder Markus?
Ja, aber ich bin mir sicher, da gibt es genug Nachfrage danach. Also ein paar Kryptomilliardäre werden sich das sicher
gönnen. Ja, das stimmt. Das Ding schaut auch genauso aus, wie ich es mir vorstellen würde. Das ist im Prinzip wie ein riesengroßes Wagenrad, muss man sich im weitesten Sinne vorstellen. Das dreht sich und durch die Rotation wird man in einem Großteil dieses Konstruktes auch tatsächlich normale Schwerelosigkeit haben. Außer man möchte zum Inneren gehen, dort ist keine Schwerelosigkeit. Was ich cool finde, ich meine, wenn schon, dann möchte ich auch ein bisschen Schwerelosigkeit, oder?
Ja, nein, das ist, also ich glaube, das Konzept ist ja, gab es ja schon sehr lange. Ich glaube, da gab es ja dann auch, du hast die Diskussion über den Namen, weil das ja nach dem Herrn Braun benannt war, der einen beträchtlichen Teil am US-Space-Programm mitgearbeitet hat, aber davor Nazi-Vergangenheit hatte.
Mhm. Ja, die von Brown Station sind darauf gekommen, das wäre doch eine blöde Idee, wenn sie es so nennen. Don't mention the war. Ja, genau. Wie heißt das Ding jetzt?
Voyager oder?
Ja, ich glaube, die Voyager Station. Willst du hinfahren?
Ja, wenn mir das jemand zahlt, dann würde ich fix hinfahren.
Ich auch, aber sowas von. Können wir vielleicht 2028 irgendwie so unser Offsite dort machen? Das wäre sicher super.
Ja, gut.
Oder?
Dann brauchen wir noch ein paar hunderttausend mehr Hörer.
Ja, also strengt euch an oder einfach unsere Hörerinnen und Hörer, die einfach immer rauf und runter hören, dass Markus und ich dann zur Voyager Station dürfen, ehemalige von Brown Station. Das wird für immer dort auch irgendwie bleiben, oder? Von Brown Station, was für eine Idee, oder? Aber gut, soll ja auch so vorkommen. Der Preis ist, glaube ich, auch eher ein bisschen gröber. Ich glaube, alleine der Flug mit Virgin Galactic, den man möglicherweise nehmen könnte dorthin, dürfte es um die $250.000 pro Person kosten. Ja. Aber trotzdem, ich finde es ein erster Schritt. Das ist cool. Ich meine, die ersten Flugzeuge waren auch nicht unbedingt erschwinglich. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und ich muss sagen, so einer der Dinge, die ich in meinem Leben sehr gerne noch erleben würde, wovon ich auch fester Überzeugung bin, dass es klappt, ist Schwerelosigkeit. Das ist etwas, was mich, seitdem ich ein Kind bin, irgendwie auch fasziniert, weil ich liebe Schwimmen. Ich finde, Schwimmen ist großartig. Weil es auch das Einzige ist, wo wir Menschen uns dreidimensional tatsächlich längerfristig bewegen können. Klar, wir können springen, aber da bleiben wir, keine Ahnung, halbe Sekunde in der Luft oder wie auch immer. Aber das ist toll, aber das Schwerelose ist nochmal ganz was anderes. Ich weiß, das kann man jetzt schon machen mit diesem Parabelflug, das auch auf diesen charmanten Namen The Vomit Rocket hört, was natürlich auch sehr vielversprechend ist. Hat tatsächlich auch den Namen verdient, also verdient aus dem Grund, weil da einfach 30, 40 Leute, man möge mich korrigieren, in ein Flugzeug gesteckt werden, das Parabel fliegt. Das heißt im Prinzip ganz steil nach oben, ganz steil nach unten, ganz steil nach oben, ganz steil nach unten. Und am Peak ganz oben sozusagen ist ein kurzer Zeitraum, wo man schwerelos ist. Das bedeutet, alles ist schwerelos, auch der Mageninhalt von vielen. Ich weiß nicht. Also ich hätte total Bock drauf, aber mit 30 anderen, von denen angeblich mehr als die Hälfte dann tatsächlich ihren Mageninhalt ausleeren, da so durch die Schwerelosigkeit, das ist schon, also ich würde es machen, aber ich glaube, so ein olfaktorischer Hochgenuss.
Ich glaube, der Mageninhalt wird dann auch schwerelos rein, physisch gesehen.
Kurzfristig. Das heißt, du schwebst da und da ist so eine Wolke neben dir und dann ist wieder vorbei und dann musst du überlegen, was so über dir ist und unter dir. Ach, Schwerelosigkeit wäre schon geil, oder?
Ja, definitiv. Also das... Deswegen glaube ich, ist schon auch diese ganze Kategorie der Space-Startups schon spannend, weil das für viele Leute einfach etwas ist, was ein Traum ist, dass man das einmal erleben darf.
Ja. Was würdest du lieber können? Fliegen oder unendlich lang die Luft anhalten können? Jetzt klingen wir, als wären wir beide 7 Jahre alt, aber trotzdem, das ist eine wichtige Frage. Also unendlich lange tauchen oder fliegen?
Ich habe einen familiären Background im Tauchen, aber ich würde, glaube ich, fliegen nehmen.
Auch einfach, doch, weil... Familie.
Aber ich glaube, es ist halt auch einfach nützlicher, oder? Wenn du fliegen kannst, dann ist das für Fortbewegung irgendwie smarter als Tauchen. Mhm.
Finde ich auch. Als ich als Kind, da war ich 6, 7 Jahre alt, diese Superman-Reihe gesehen habe, damals mit Christopher Reeves, ich war begeistert, wie der fliegen konnte. Ich bin dann als 6-Jähriger rumgelaufen und habe mir nichts mehr gewünscht, wahrscheinlich auch viele andere Dinge mehr, aber ich habe mir unendlich gewünscht, auch so fliegen zu können. Einfach die Hand hoch, Faust ballen und fliegen. Das wäre schon richtig. Also da hätte ich auch noch Bock drauf, dass irgendein Startup sowas erfindet. Das wäre cool. Space Station nehme ich aber auch so lange. Aber ja, das ist spannend und ich mag das mit den Space Startups so sehr, weil es einfach die Fantasie auch ankurbelt. Es ist einfach so diese kindliche Fantasie, und natürlich für mich als alten, riesengroßen JFK-Fan und Moonshot-Prediger ist es natürlich sowieso großartig. Ob das nun 2027 oder 2037 wird, müssen wir schauen. Ich find's cool. Let's see. Ja, dann gab's noch andere Breaking News. Markus, was ist denn deine Meinung zu Meghan und Harry? Das beschäftigt dich sicherlich seit Tagen.
Ja, also ich habe ja The Crown geschaut.
Ach, wirklich?
Ja, ich bin ein Riesenfan von so, also ich bin eigentlich kein besonders großer Serienfan.
Ja.
Irgendwie, keine Ahnung, zu sehr ein Kind von schneller Unterhaltung und Serien irgendwie doch sehr langweilig. Aber wenn das so historische Themen sind, dann kann mich sowas schon echt erfassen. Insofern, ja, habe ich mir gleich gedacht, na gut, das wäre dann Staffel Nummer, whatever, 7 oder 8 oder gleich da. Aber on a more serious note, ja, ist schon, wenn das stimmt, und es wirkte für mich schon relativ glaubwürdig, auch traurig, weil das dann halt schon diesen strukturellen, halt diesen tiefsitzenden Rassismus zeigt, der halt auf der Ebene scheinbar auch immer noch vorhanden ist.
Ja, ich meine, Nein-Gag übertrifft sich gerade selbst. Also Nein-Gag ist natürlich großartig, was das Thema betrifft. Muss man einfach mal reinschauen. Und da ist ein sehr interessantes Bild, wo Meghan und Harry zu sehen sind. Und da steht drüber, so sad to hear about Meghan's car accident next month. Und das fand ich natürlich schon relativ hart, weil, ja, das ist so ein bisschen... Ja, ich glaube, the Queen is probably not too amused. Und ich meine natürlich, dass Leute überrascht sind, dass das englische Königshaus ein bisschen strukturellen Rassismus so in petto sagt. Nein, das hätte ich ja nicht erwartet. Ihr Millionen Menschen über die Jahrhunderte massakriert. Für mich als Halbirre so, nein, das sind Rassisten. Ja, okay. Das hätte ich ja nie gedacht. Deswegen, also ich finde das ganz interessant. Und für mich ist das einfach so ein Kinderzirkus. Es ist aber sehr, sehr, sehr krass. Dass dann doch die ganze Welt wieder drüber spricht, über die ganzen Royals und Co. Und es überrascht mich, dass du auch eine Meinung dazu hast. Ich hätte gedacht, du sagst, nee, das interessiert mich nicht. Markus Raunig schaut The Crown. Das ist für mich ja überhaupt Breaking News. Ich habe es probiert und ich fand es jetzt eher so ein bisschen zu langsam. Muss ich fast nochmal schauen. Ich finde das schön. Es gibt Dinge, über die muss man auch mal geredet haben. Wobei eine Sache jetzt lustig, jetzt denken unsere Hörerinnen und Hörer, jetzt gehen die Jungs völlig über Bord, aber ich habe mir jetzt gedacht, ich habe ein paar Minuten von dem Interview gesehen, weil ich meine, irgendwie hat das ja scheinbar jeder gesehen. Es ist schon krass, wenn du denkst, dass Ofra mit den beiden redet und in Österreich wird das ausgestrahlt und danach sind irgendwelche Sondersendungen, dasselbe im deutschen Programm und bla bla bla. Ich habe mir ja gedacht, angenommen, ich hätte jetzt wirklich keinen Bock mehr auf Öffentlichkeit und ich ziehe in ein anderes Land, um meine Ruhe zu haben, und dann gehe ich zum größten Talkshow-Master der Welt und gebe ein Exklusivinterview, in dem ich primär über meine Netflix-Deals rede, denke ich mir, bin mir nicht so sicher, ob du wirklich untertauchen willst.
Na, also ich glaube, also das würde mich, hätte mich schon sehr gewundert, wenn das Ziel dieser Reise weniger Öffentlichkeit gewesen wäre. Ich glaube, das ist halt diese internen Familienkonflikte, die es ja auch schon in früheren Generationen gab, innerhalb dieser Königsfamilie. Also ich glaube, es ist sicher nicht unbedingt angenehm, sich dem auszusetzen. Gleichzeitig, ja, es ist, also ich, so wie ich, Megan hat doch auch eine Schauspielvergangenheit. Also ich glaube, aus so einem Background kann ich mir nicht vorstellen, dass man zu viel Öffentlichkeit hat und dass das der Grund ist.
Wurde aber kolportiert. Aber
wirklich, okay.
Ja, dass sie.
Da kenne ich mich wieder zu wenig aus in diesem
Fall. Ja, das habe ich gesehen. Und habe ich mich gleich reingefuchst. Und die Aussage ist, sie wollten die Ruhe haben von den Medien, um endlich abschalten zu können. Und da ist man so, okay, gut, aber anyway, es gibt bestimmt unseren treuen Zuhörern und Zuhörern eine Menge Expertinnen und Experten für das englische Königshaus, die uns da aufklären können, dass ich da jetzt gerade total ignorant bin. Aber ich habe mir gedacht, buhu. Aber okay, die Queen is not amused und die Queen hat wahrscheinlich schon James Bond angerufen und er wird jetzt beide innerhalb dieser Woche verschwinden lassen beim Autounfall. Gut, two more serious things. Ja, to the moon, oder? Da müssen wir eigentlich gleich über unsere Lieblingsfreunde sprechen. Bitpanda wird Aktienbroker. Eigentlich, ich hätte fast gesagt, eines der schlecht gehütetsten Geheimnisse so unserer Startup-Welt, aber in Wahrheit waren die Jungs eigentlich auch schon so offen darüber. Ich weiß, sie haben vor 2 Monaten in einem Clubhouse-Gespräch, in dem ich auch involviert war, auch ganz direkt gesagt. Logischer Schritt. Auch logischer Schritt dazu, dass sie sagen, dass einfach der Markt, der demokratisiert werden muss. Logisch, sie bringen auch Teilaktien. Ich bin sehr gespannt. Und deswegen, dieses To the Moon ist jetzt tatsächlich nicht auf das ganze Krypto-Gedöns per se, sondern einfach auf die großartigen Gründer von Bitpanda gesehen, weil die sind wirklich, die machen ihr Ding sehr, sehr gut. Sehr beeindruckend.
Ja. Na, wir haben ja schon einmal drüber gesprochen, dass damit auch viel Verantwortung einhergeht. Wir kennen die Cases aus Amerika, wo Robin Hood auch schon zu einem Selbstmord geführt hat, weil halt durch Option Trading und ein virtueller Verlust, der da entstanden ist, jemand beschlossen hat, dass das Leben keinen Sinn mehr hat, weil auch wegen eines Missverständnisses, also da gehört einfach die Education auch dazu, dass man Leute abholt und erklärt, was es heißt, damit zu machen. Gleichzeitig, wenn man den Eric und den Paul kennt und ich glaube auch das ganze Team herum, dann hat man schon das Gefühl, dass die diese Verantwortung ernst nehmen. Aber trotzdem wird es natürlich spannend zu sehen, wie sie das angehen. Die Fractional Shares, also dass man eben auch, ich meine, eine Amazon-Aktie kostet mittlerweile mehr als 2000 Euro. Das ist besonders für Kleinanleger okay, wenn du dann halt deine 5000 Euro hast, die du auf die Börse bringen willst, und dann gibst du gleich mal die Hälfte für eine Aktie aus, weil du überzeugt bist von Amazon. Das ist halt, das ist vielleicht auch nicht so einsteigerfreundlich. Gleichzeitig bin ich auch gespannt, wie sie das machen. Also ich schätze, das heißt, sie halten wahrscheinlich dann die Aktien offiziell und geben halt irgendwie einen Teil davon weiter über irgendeine Vereinbarung. Also, aber auch das muss man sicher auch mal kritisch hinterfragen, wie funktioniert das dann, und wäre sicher auch mal spannend, die zwei mal wieder dabei zu haben und dann auch darüber zu sprechen, sobald das möglich ist. Ich halte es jedenfalls für einen spannenden Zugang. Was meines Erachtens sehr spannend oder essentiell auch sein wird, ist, dass sie halt steuereinfach sind, weil besonders wenn du ETFs und so weiter dort handeln kannst und nicht steuereinfach bist, oder halt vielleicht sogar nicht, dass das halt die Steuer direkt dort mitberechnet wird, dann gibt es ein böses Erwachen am Ende des Jahres, wenn du dann deinen ETF mit dem Steuerberater abrechnen musst. Also da bin ich auch gespannt, wie sie das lösen, weil das haben die bisherigen Zero Commission Broker im österreichischen Raum oder also die Deutschen, die halt auch in Österreich anbieten, bieten das derzeit meines Wissens nicht an, also Trade Republic und so. Und das wäre ein klares, ja, ein klarer USP auch in Österreich.
Interesting. War das übrigens auch eine offene Einladung an die beiden Jungs?
Gerne.
Schon, oder? Weil ich meine, wir hatten Eric schon mal dabei. Ich weiß auch, die hören sehr gerne unseren Podcast. Also Jungs, ihr wisst, wir wollen mit euch drüber reden. Finde mir gut. Außerdem würde mich ja auch interessieren, ich bin ja auch immer ich bin ja neutral, aber ich freue mich sehr, dass ich dieses Ding mittlerweile habe. Da finde ich ja cool. Das ist ja die Bitpanda-Kreditkarte. Und ich bin ja als so ein bisschen Bitpanda-Fanboy. Finde ich
jetzt
cool.
Jetzt wirst du schon fast zum Influencer, Daniel.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Ja, ich kriege da unfassbare Summen bezahlt von denen, dass ich die Karten herzeige. Ja, das sind 20 Bitcoin hat das jetzt gerade gekostet, Erik. Weißt du, mein übliches. Viel Spaß drauf. Nein, ich finde es einfach geil, weil ich finde die Idee sehr geil. Außerdem ist die Karte sehr hübsch, muss ich nochmal zeigen. Man sieht natürlich nichts, die ist nur schwarz. Das Interessante ist auf der Rückseite. Aber das Coole daran ist, dass ich natürlich dort auch meine Assets tatsächlich auch ausgeben kann. Was heißt das natürlich im weitesten Sinne? Und das finde ich so spannend und ich bin gespannt, wie das funktioniert. Wir haben natürlich normalerweise gelernt, würdest du einfach einen Teil deines Geldes in Aktien investieren oder in ETFs oder in Krypto oder wie auch immer, einen gewissen Teil oder einen größeren Teil oder wie auch immer, wie du bist, auch liquide lassen. Mit dem Ergebnis, du möchtest ja auch Geld haben. Und hier kannst du tatsächlich dann deine Asset-Klasse auswählen, die du ausgeben möchtest und sie dann auch ausgeben in dem Moment. Und das finde ich natürlich schon grundsätzlich smart, wenn man sagt, keine Ahnung, ich investiere 50% meines Geldes in Gold. Und dann sagt man, ja gut, dann gib das mal aus. Ja, kann ich, weil ich kann das darüber machen. Und das finde ich natürlich spannend. Es würde mich aber interessieren, wie das der Markt akzeptiert, wie das dann auch de facto aussieht. Aber ich finde das sehr smart.
Ich finde, das ist ja eigentlich das Absurde an dem ganzen Bitcoin-Thema, dass ja eigentlich Bitcoin sollte ja eine Währung sein und etwas auch ein, vielleicht, zumindest war das die initiale Idee, dass dadurch halt auch zum Beispiel internationaler Handel und Transfer von Geld einfacher wird. Das Ganze ist aber halt so gehypt und so geflogen, dass niemand jetzt mit Bitcoin irgendwo bezahlt, weil quasi man das Ziel, das, warum viele Leute Bitcoin haben, ist in erster Linie, weil sie glauben, dass es irgendwann mal viel mehr wert sein wird. Und solange sich das nicht stabilisiert, solange das immer aufwärts geht, wird niemand damit bezahlen. Und das ist spannend jetzt auch aus der Perspektive, wenn man über Zahlungsmittel redet, weil ja, das ist in sich auch ein bisschen.
Ich bin bei dir. Also schau, also das Schöne ist, dass ich jegliche Art von Assets ausgeben kann. Das heißt, angenommen, ich würde wie gesagt auch in Gold investieren, wo man sagt, okay, der Goldkurs wird wahrscheinlich nicht so rapide ansteigen, wie es der Bitcoin-Kurs macht. Oder so rapide fallen in dem Sinne. Und das finde ich dann schon interessant. Oder ich wenn ich es auch richtig verstanden habe, ich stecke mein Geld in ein EFT. ETF, ich bin schon ganz durcheinander mit all den Abkürzungen, die dann noch alle kommen, ETF. Und theoretisch könnte ich davon dann auch, was weiß ich, meinen Pizzateig dann damit bezahlen. Interesting. Ich finde es einfach einen spannenden Versuch, einfach diesen Schritt weiter zu gehen und tatsächlich auch diesen Markt wieder liquide zu machen. Weil ich bin bei dir, wer Bitcoin tatsächlich ausgibt für Dinge, ist meines Erachtens schon sehr wild. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Aber mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, was, eine Flasche Whisky mit Bitcoin kaufen, weil der Whisky wäre dann wahrscheinlich in 10 Jahren unbezahlbar, wie die berühmte Pizza. Ja, das Beispiel habe ich ja vor einiger Zeit gebracht. Aber gut, bleiben wir bei unserem Space Hotel und bei der Tagline To the Moon. Hopin ballert auch richtig, richtig kräftig. Hopin ist eine Plattform, wahrscheinlich habt ihr die alle schon erlebt, aber eine Plattform, um Online-Konferenzen durchzuführen. Vor März 2020 noch hat es eigentlich keinen so wirklich interessiert. März 2021, ja, und die sind groß. Ich sehe hier, vor 12 Monaten, 0, jetzt 70 Millionen monthly. Ist das monthly?
Nein, es ist annual. Also,
aber annual. Aber ja, annual also recurring.
innerhalb von einem Jahr von 0 auf 70 Millionen Jahresumsatz ist natürlich schon eine starke Ansage. Und ich glaube von
aber Annual Recurring Revenue, oder?
Genau, also es ist eine Subscription.
Das ist schon gar nicht schlecht. 0 auf 70 Millionen. Und das Team von 6 auf 400.
Und weißt du, wer investiert
ist? Schwede. Wer ist investiert?
Der Andi Klinge.
Nein.
Ja. Also meines Wissens.
Geil. Sehr geil.
Ja.
Sehr smart, Andi. Respekt. Ja. Den müssen wir auch mal auf unser Podcast kriegen, oder?
So ist es.
Andi, heute ist der Tag der Shoutouts. Ja, jetzt mittlerweile bewertet mit 5,65 Milliarden Dollar. Holy shit.
Und wahrscheinlich das schnellst wachsende europäische Startup aller Zeiten. Schreibt zumindest Sifted. Mir würde jetzt auch niemand einfallen, der so ein erstes Jahr der Unternehmensgeschichte hingelegt hat.
Das ist schon krass. Richtige Zeit, richtiger Ort. Ich meine natürlich auch alles gut gemacht. Ich muss allerdings auch an der Stelle sagen, ich habe vor kurzem eine Konferenz miterleben dürfen und da war Hoppin dabei und das hat einfach so gar nicht funktioniert. Es waren nur Probleme und wir sind dann letztendlich alle auf Zoom umgestiegen. Ich weiß, ich sollte eine Keynote halten und ich war dann 2 Stunden vor der Keynote da für ein Check-in und das hat so gar nicht funktioniert. Und ich meine, ich kenne ja jetzt wirklich jede Plattform und ich mache das ja wirklich oft und stellt sich raus, dass, glaube ich, bei 80% der anderen Speakerinnen und Speaker das Problem ähnlich war und wir dann letztendlich recht angenervt da auf Zoom und andere Plattformen umgestiegen sind. Ich habe es vor einiger Zeit verwendet, da war es ganz gut. Ich bin mir immer unsicher bei Hoppin und jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, ob das jetzt schon das Gelbe vom Ei ist oder ob das einfach großartig war, weil es zur richtigen Zeit im richtigen Ort war, sensationell gewachsen ist und ob dann andere Plattformen darauf aufbauen, die wesentlich besser sind. Ich meine, wir sehen Wonder.me ist zum Beispiel zu einer dieser Dinge, die da kommen. Ich finde es noch sehr traditionell in der Art, wie Konferenzen abgebildet werden. Es ist halt einfach die Konferenz so linear, wie sie wäre, dort plus ein paar Tools dazu. No offense. Trotzdem haben sie die Kohle, um das Ding weiterzubauen. Ich sehe dich aber heftig nicken.
Nein, also ich glaube, das siehst du ja immer bei Innovationsprozessen, wenn etwas digitalisiert wird, dann wird zuerst das bestehende Ding in die digitale Welt übersetzt und das ist auch durchaus erfolgreich. Aber irgendwann kommt dann so der Next Level, wo einfach einmal Digital First gedacht wird und sich überlegt wird, okay, was sind eigentlich auch die Vorteile, wenn man das digital macht, wie kann man das komplett neu denken? Und ich bin bei dir, ich glaube, dass das auch hier der Fall sein wird. Ich glaube auch, dass zum Beispiel Roblox, die jetzt an die Börse gehen, in der Gaming-Welt schon auch so ein bisschen da ein Umdenken wiederum oder eine ultimative Evolution darstellen von diesem, okay, ursprünglich digital, aber komplett offline und mittlerweile total interconnected auf allen Ebenen. Und kann ich mir gut vorstellen, dass das auch im Konferenzbereich irgendwann so passieren wird. Gleichzeitig muss man auch sagen, ich bin jetzt gespannt, ich glaube, jetzt die letzte Runde, da war bewusst auch, dass man die jetzt noch macht, weil was wir jetzt in Amerika zum Beispiel in der Börse sehen, ist, dass jetzt schon viel von diesen Cloud Solutions Geld wieder abwandert in Richtung Realwirtschaft, weil in Amerika ja es gut ausschaut, dass das Thema Corona sehr bald in den Hintergrund rückt, weil einfach bei den Impfungen schon so viel mehr weitergegangen ist als bei uns.
Ja, da gibt es ja auch mittlerweile die Aussagen, dass du in Shopping Malls gehen kannst, wenn du geimpft bist. Und man sagt, ach Gott sei Dank. Und man sieht es auch, es gibt bestimmte Aktien, die mittlerweile auch richtig wieder in die Höhe gehen. Einfach aufgrund dessen. Lustigerweise American Airlines, da passiert auch einiges wieder. Aber weil, das ist so, wenn man so möchte, der Bus der Amerikaner. Das habe ich immer so empfunden. American Airlines ist keine Fluglinie, das ist im Prinzip die U-Bahn der Amerikaner oder der Bus. Und die natürlich da auch fast keine Bewegung hatten. Jetzt geht das auch langsam wieder rauf. Ich bin gespannt, was bleibt. Und ich bin halt gespannt bei dem Konferenzenthema. Und da haben wir auch schon mal gesagt, das müssen wir mal als Deep Dive machen. Das ist ja auch eine Industrie, die mich tief betrifft. Und das Interessante ist für mich, wenn ich mir jetzt Konferenzen neu denke, die Talks, die kann ich auch so haben, wie ich möchte. Und das ist alles da. Das kann ich mir auch auf YouTube ansehen im weitesten Sinne. Was ich will, ist Interaktion. Und was ich bei echten Offline-Konferenzen so geschätzt habe, ist das zufällige Treffen auf Menschen, die man normalerweise nicht treffen würde. Und dann die Gespräche und die Connections. Und das ist etwas, was ich auf digitalen Plattformen noch nicht so gesehen habe. Ich weiß, Wonder Me sagt, es soll so in die Richtung gehen und Clubhouse verspricht natürlich auch einen ähnlichen Ansatz. Wobei bei Clubhouse habe ich das Gefühl mittlerweile, dass sich da jetzt auch so zwei Gesellschaftsschichten bauen. Die einen, die interaktiv sind und die eine gewisse Grundrauschen an Followern aufgebaut haben oder wie man das dort nennt und die anderen, die halt einfach nur immer zuhören. Und dadurch ist natürlich auch die Hemmschwelle an der Diskussion teilzunehmen wesentlich höher. Das merkt man. Ich hatte am Anfang das Gefühl, die ersten ein, zwei Wochen Clubhouse war komplett demokratisch, weil da gab es noch nicht die Heavy Hitter drauf. Und da hat sich auch jeder irgendwie ein bisschen mehr getraut. Ist so mein Eindruck, wenn ich jetzt gerade sehr mit den Themen springen darf. Wie siehst du das?
Ja, es war halt am Anfang noch mehr auch diese natürliche Aufregung da, dass man halt jetzt plötzlich mit XY in einem Raum ist und einfach einmal eine unglaublich spannende nächtliche Diskussion miterleben darf. Und dieser ursprüngliche Hype ist natürlich mittlerweile nicht mehr da. Ist wahrscheinlich halt auch, weil jetzt im Adoptionszyklus der Plattform durch die Doppelgänger, die wir bei uns im Podcast hatten, glaube ich, sehr viele Gruppen einfach mal übersprungen worden. Das war halt so wirklich von Early Adopter hin zu komplett Mainstream für zwei Wochen. Ja. Und da aber auch, glaube ich, noch die User Experience gar nicht so optimiert war, dass dann alle Leute auch bleiben. In Amerika ist es zum Beispiel nicht so, da ist es noch weit weg davon, dass das so eine Breitenwirkung hat. Da ist immer noch sehr stark Valley geprägt und Tech geprägt. Aber ja, spannend jedenfalls.
Mhm. Stimmt. Und da ist das Interessante auch, du hast tatsächlich die sehr großen Celebrities, die sich da einmischen, die dort mitreden. Ich habe am Wochenende, was ich mit deutlich weniger mache, aber ich habe es da tatsächlich gemacht, mal wieder reingehört. Und da ging es auch ganz interessant. Da war Steve Aoki, den man ja natürlich kennt als DJ, der Energie hat für 48 Menschen. Und der hat dann einfach über eine ganz interessante Weise über das NFT-Thema gesprochen und dass er ein großer Kunstsammler ist und sprach dann davon, dass das bei ihm bei NFT so gut gefällt. Er hat sehr aus dem Nähkästchen geplaudert und gesagt, ja, er hat da und da ein Haus und da und da ein Haus und so groß und er sammelt Kunst und die Kunst ist meistens, was weiß ich, 5 Meter mal 3 Meter groß und der Künstler macht dann 8 Meter mal schieß mich tot und das ist halt relativ blöd, weil A, das Shipping wahnsinnig teuer ist, eigentlich B, aber A, das große Problem ist, er kann dann seine Kunst noch nicht dabei haben und sprach dann in hohen Tönen von dem NFT-Thema und dass er selber jetzt auch an dem Thema beschäftigt ist. Das finden wir gut und wir sehen, da passiert auch relativ viel, richtig? Und scheinbar sind die Kings of Leon dort auch Vorreiter.
Ja, na also unglaublich spannend auch, wie schnell sich das entwickelt und auch jetzt ganz unterschiedliche Leute zusammenbringt. Also eben die Kunstszene, aber auch Tech, sicher auch irgendwie Finanzwelt dabei. Also dieses Zusammenbringen von unterschiedlichen Gruppen auf der Basis von einem neuen Weg der Werterhaltung auf Basis von Knappheit, wie wir halt wie bei NFT jetzt sehen. Und mit Jack Dorsey, der seinen ersten Tweet für 2,5 Millionen da jetzt versteigern hat lassen, also den ersten Twitter-Tweet quasi. Das ist ein interessanter Welt.
Sag mal, Markus, dieser Non-Fungible Token, wie funktioniert das? Das heißt, ich bin jetzt Jack Dorsey und sage, mein erster Tweet ist jetzt super wichtig. Und du kannst ihn besitzen, wenn du genug Geld dafür bezahlst.
Ja, also das ist, glaube ich, auch prinzipiell noch nicht hundertprozentig klar, wie sehr das dann exekutierbar ist und so weiter und was das wirklich bedeutet. Ich glaube, derzeit ist es natürlich in erster Linie auch einfach einmal Spekulation, dann, dass dieses Abbild des Tweets als Token, dass das dann dir gehört. Und ich schätze einfach dadurch, dass das Jack Dorsey selbst versteigert hat, gibt es auch eine gewisse Legitimität. Gleichzeitig habe ich auch eine interessante Kritik gelesen, dass der Smart Contract, der da verwendet wird, nicht unbedingt ganz sicher ist oder dass der halt auch ein paar fragwürdige Klauseln drin hat. Aber ich bin kein Krypto-Experte und da wäre es sicher auch mal spannend, wenn wir jemanden einladen, der sich wirklich mit dem Thema auskennt und einmal erzählt, was da tatsächlich die rechtliche Situation dahinter ist und auch wo die Reise da vielleicht hingehen könnte.
Ja, ist ein ganz eigenes Thema. Da arbeiten wir ja auch dran, da jemanden dazu zu kriegen, dass wir ein bisschen drüber reden können. Ich finde es spannend. Ich finde es auch spannend. Ich finde auch immer dieses Bild, was Steve Aoki gezeichnet hat, dass man Kunst hat, die man besitzen möchte, aber man kann sie nicht mitnehmen. Und er hat dann, was ich zuerst sehr abstrakt fand, aber er meinte, schau, das Problem ist, früher hatten wir unsere Goldschätze. Die Goldschätze konnten wir aber auch nicht mitnehmen, weil sie einfach schwer sind. Also mussten wir andere Wege finden. Und mit dem Geld und dem Krypto-Thema ist es natürlich ganz ähnlich. Du hast nur so und so viel Geld, das du mitnehmen kannst. Ja, und das ist schon ein spannender Gedanke. Für mich als jemand, der... Es gibt schon Dinge, die ich schön finde. Ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne, jetzt muss ich mich aus dem Fenster lehnen, ich bin ein riesengroßer Michael Schumacher-Fan. Das war für mich der Held meiner Jugend. Ja, so einer der Dinge, die ich sehr gerne mal besitzen wollen würde, wäre ein Original-Rennhelm von ihm. Diese Dinger sind unbezahlbar. Ist natürlich ein großartiges Investment. Und in einer noch schöneren Welt noch am besten noch einen von Ayrton Senna dazu. Und ich möchte kein Token haben von diesem Helm. Ich will diesen Helm mitten in meinem Büro stehen haben. Ich möchte die Fliegen auf dem Helm sehen. Ich möchte die Abreißvisiere sehen. Ich will all das sehen. Und das ist etwas, glaube ich, da gibt es wahrscheinlich Kunstsammlerinnen und Sammler, die sagen, ich will das, ich will den Pinsel sehen, ich will das spüren können. Und andere, die sagen, nein, es reicht mir, es zu besitzen. Beziehungsweise es gibt wahrscheinlich noch eine dritte Ebene, die ich einfach schlichtweg noch nicht ganz verstehe, wo mir noch ein bisschen die Übersetzungsleistung fehlt oder auch die mentale Übersetzungsleistung auf meiner Seite. Aber
also ich glaube, bei Michael Schumacher würdest du wahrscheinlich dann nicht den Helm über einen NFT kaufen, sondern vielleicht eher den Moment seiner ersten Weltmeisterschaft oder seines ersten Sieges oder das beste Überholmanöver oder so irgendwas in die Richtung.
Nein, das verstehe ich schon, aber mir geht es ja darum, dass die Idee ist ja, dass du sagst, du hast Kunst, die du dann zum Beispiel oder Momente, die du besitzen kannst, aber irgendwie nicht. Und ich fand das interessant, dass dann eben Steve Aoki meinte, es ist dann Kunst, die plötzlich dadurch mobil gemacht wird. So, und diese Analogie nehme ich nun mal daher. Und ich denke, schon schön, dann gerade auch im Kunstbereich das zu sehen. Ich verstehe, es wird aber auch vollkommen neue Kunst geschaffen. Und dieses Momente besitzen, finde ich schon interessant. Ich stelle mir auch vor, wie das vielleicht passiert in Echtzeit dann später bei Sportereignissen. Wenn Lewis Hamilton zum 8. Mal Weltmeister wird und da gibt es eine Real-Time-Bidding auf den Moment und wer am meisten für den Moment bezahlt, der besitzt den, um in der Zukunft den zu vermarkten. Ich habe keine Ahnung was. Das ist schon sehr schräg. Und was es aber auch immer wieder mir vor Augen führt, ist, dass, glaube ich, immer weniger begreifen, was denn da so passiert. Und dass es einfach so eine extreme Bubble ist, die sich da gebildet hat. Weil es schon sehr stark entkoppelt ist mit dem Rest der Bevölkerung. Trotzdem finde ich es unendlich faszinierend und ich finde es aber auch immer ganz fein, auch zu sagen, manchmal kapiere ich Dinge noch nicht so ganz. Ich will sie aber kapieren und ich weiß, ich werde sicherlich früher oder später mir da irgendwas in der Richtung aneignen, weil ich es einfach lernen will. Deswegen habe ich ja auch zum Beispiel die Bitpanda Visa-Karte gleich als einer der ersten haben wollen, weil ich bin einfach neugierig und ich habe es auch in der Kryptowelt gelernt. Ich konnte so und so viel darüber lesen. Ich habe es nicht begriffen ab dem Moment, wo ich angefangen habe, die ersten Kleinigkeiten zu kaufen. Top, bin dabei. Alle Fehler gemacht, alles gesehen, alles gelernt. Und ja. Anyway, ich finde das mega spannend. Ich finde das echt spannend. Da müssen wir mal ein bisschen drüber reden. Du hast eben kurz noch Roblox erwähnt, die natürlich jetzt an die Börse gehen. Ist auch unfassbar, was dort passiert. Das ist, wenn ich es richtig begreife, eine sehr simple Plattform für Kinder, um Spiele zu entwickeln. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich die Quintessenz, dass Spieler entwickelt, aber auch gespielt werden können, das komplett plattformübergreifend ist, also die Welt ist durch die Limitation, also es ist immer quasi folgt dem gleichen Basisbaukasten, dadurch kannst du es halt auf jeder Plattform spielen. Es gibt dort auch quasi in dem Spiel gibt es einen Marktplatz, also es gibt dort auch quasi Tokens, schafft so ein Environment, also es ist auch so ein bisschen eine virtuelle Realität wieder, die da geschaffen wird. Also du bist halt, hast dann halt dort dein Avatar und kannst mit dem bauen, aber auch spielen, also auch Leute also quasi mit anderen Avataren was machen. Also es merged viele Entwicklungen, die du in der Gaming-Welt siehst, in eine. Was spannend wird, ist meines Erachtens ökonomisch, ob da jetzt zum Beispiel Apple, besonders Apple, aber natürlich auch Google mitspielen, weil die bauen natürlich eigentlich in sich einen App Store innerhalb des App Stores oder einen Game Store innerhalb des App Stores. Und da hat ja Apple in der Vergangenheit mit anderen schon Probleme gehabt und die rausgekickt. Und das wäre natürlich schade, aber per se ist es ein super spannendes Projekt.
Ich bin gerade nur im Nachdenken. Ich sehe gerade, die Frage, ist Roblox für Kinder geeignet? Und dann sagen, ja, sehr einfache Benutzeroberflächen. Ich denke mir, Leute, stell dir vor, du bist 13, 14, 15 und fuchst dich dort rein und arbeitest dort, was du drauf hast, wenn du 25 bist. Holy shit, das ist schon beeindruckend. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie da Dinge auch passieren. Was war eigentlich so dein erstes Spiel? Hattest du das?
Mein erstes Videospiel oder mein erstes?
Genau. Boah. Bei mir ging es los mit dem Gameboy, muss ich dazu sagen. Ich habe dann, glaube ich, mit 10, ja. 10, ich muss sagen, 10 den Gameboy bekommen. Und das war super. Und dann auch den ersten PC. Ich bin ja schon älteres Baujahr. Ein 286er SX25. Großartiges Ding. Noch mit so einem Schwarz-Weiß-Monitor. Und das war aber cool. Das war noch eine DOS-Plattform. Und das war einfach toll. Das war ein erster Zugang dazu. Bei dir?
Es wird auch Super Mario am Gameboy gewesen sein. Aber ich glaube, das, was mich dann wirklich so richtig fasziniert hat, war Super Mario 64 am Nintendo 64. Ja.
Wo ich richtig reingekippt bin, war Grand Prix 2. Das war ein Rennsimulator und ich hatte dann so ein kleines Lenkrad und ich habe es bis zum Exzess betrieben. Du konntest dir die Telemetriedaten anschauen. Ich habe mir den ganzen Tag nur die Telemetriedaten angesehen, wo man was abstimmt. Ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht 14, 15. Ich habe mir das sogar ausgedruckt, um mir diese Daten anzusehen und zu wissen, wo ich mich verbessern kann. Ich bin vollkommen drauf reingekippt. Also ist bei mir eine sehr ausgeprägte Krankheit, diese Leidenschaft für Motorsport. Und ich glaube, alles, was irgendwie zum Fahren war, bin ich gefahren. Hat mich glücklich gemacht. Aber Game Boy war das erste, Super Mario, ja, wie bei uns so vielen. Und Tetris natürlich, ganz klar. Haben wir stundenlang geschaut. Beim Game Boy war das Lustige bei der ersten Version die natürliche Limitation. Wenn es dunkel geworden ist, konnte man den Screen nicht mehr sehen. Das müsste man heutzutage bei vielen Spielen so machen. Und dann gab es sogar diese Lampen, die man dazu schnallen konnte, die ich nicht hatte, dass man was sehen konnte. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, was haben wir denn noch am Programm? Update Deutschland. Mhm. Deutschland ist der Meinung, es braucht ein Update. Ja.
Ja,
stimmt. Gut so. Macht viel Glück. Nein, Spaß. Das ist natürlich ein 48-Stunden-Hackathon, wo es darum geht zu verstehen, wie man Deutschland so ein Stückchen neu erfinden kann. Da haben sich eigentlich sehr viele der üblichen Verdächtigen da zusammengetan. Freien eigentlich ganz im Geiste des Corona-Hackathons, wenn man so möchte. Und ich weiß, wir hatten am Freitag eine ganz wunderbare Session, wo unter anderem die Doro Beer und die Ellie Köstinger dabei waren. Und die Dorothee Beer, die Staatsministerin für Digitalisierung, muss man natürlich dazu sagen, in Deutschland, hat das schon angesprochen. Es geht darum, Deutschland ein Stück neu zu erfinden. Das Interessante ist, Markus, dein erster Eindruck war welcher, als ich dich auf dieses Thema angesprochen habe?
Ja, dass ich es cool finde, dass da quasi wieder von, ich glaube schon, mein erster war, glaube ich, cool, oder? Ich glaube, mein erstes Wort. Also ich finde es cool, dass da die Initiative kommt. Gleichzeitig habe ich auch gesagt, ich bin gespannt, ob da genug Anteilnahme passiert, weil ich das Gefühl habe, und das ist jetzt wirklich ein Bauchgefühl, deswegen, ich finde es, ehrlicherweise bin ich gespannt, dass ich das Bauchgefühl habe, dass derzeit Leuten ein bisschen auch die Energie fehlt, um anzupacken. Also, dass viele einfach durch die letzten 12 Monate ausgelaugt sind und gerade, ja, wie damals halt in diesem ersten Lockdown alle zu Hause eingesperrt waren, aber machen wollten, ist jetzt irgendwie so, okay, bei vielen, ja, ich kann gerade nicht mehr.
Ich fand das extrem interessant, dass du das gesagt hast. Also erstmal, ich bin ein Riesenfan davon. Ich finde es super, dass es passiert. Und Schirmherrin ist tatsächlich die Bundeskanzlerin.
Das ist super cool.
Und das ist super wichtig. Und ich glaube, wir sind beide auch hundertprozentig der Meinung, auch in Österreich, wenn was weitergehen will, es muss Schirmherrschaft durch den Bundeskanzler her. 100 Punkte. Und nur so, nichts anderes. Es geht da um Themen Antidiskriminierung, Bildung, lebenslanges Lernen, digitaler Staat, Gesundheit, bla bla bla. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, die Leute sind wirklich langsam müde. Und ich glaube, viele sind einfach mit ihrem eigenen Überlebenskampf auch ein bisschen beschäftigt. Und sind so, okay, ja gut, aber das heißt, ich finde, es ist das genau das richtige Thema. Aber ich glaube, man braucht vielleicht noch ein paar Monate mehr, bis die Leute wieder die Energie dafür haben. Ich glaube, es wäre viel schöner, noch eine Plattform zu haben für Leute, dass sie selber sich ein bisschen neu erfinden können, dass sie auch ein bisschen an sich denken können, weil ein Jahr in der Krise drin haben, glaube ich, wenige die Ressourcen, halt dann wieder etwas für die Gemeinschaft zu machen, sondern viel mehr für sich und dadurch auch die Gemeinschaft zu stärken. Das würde mir so gut gefallen, dass man sagt, wir als Gemeinschaft helfen Einzelnen unter die Arme greifen und dass jeder aber die Chance hat, sich da durchzusetzen. Das wäre schon gut. Dennoch, Update Deutschland, mir gefällt der Name, mir gefällt es, dass es beim Bundeskanzleramt ist. Und wir werden ein großes Auge drauf werfen. für mich ist es so, ich glaube, sobald wir da mal gut durchgeimpft werden, müssten wir sowas in Österreich auch haben. Aber dann auch, um neu zu starten und durchzustarten.
Ja, ich meine, im Prinzip bräuchten wir es ja auch jetzt, weil an und für sich musst du jetzt den Grundstein legen für die Veränderung. Also ich verstehe auch, warum sie es machen.
Ja.
Ich.
Aber ich bin bei dem Energiethema bei dir. Ja. Also ja, es sollte jetzt passieren, aber ich glaube halt, dass Leute wirklich schon einfach mit anderen Dingen gerade beschäftigt sind.
So ist es.
Ich muss sagen, ich würde mich sofort reinschmeißen, aber ich verstehe diese Müdigkeiten. Ich fand diesen Input von dir so interessant und habe da auch viel drüber nachgedacht. Trotzdem könnte man es ankündigen. Ich glaube, jetzt braucht man aber Hilfe viel stärker auf individueller Basis, um danach dann wieder die Gemeinschaftssachen zu tun. Ja, viele News, oder?
So ist es.
Ich würde sagen, kommen wir mal so langsam zum Ende, oder?
Jawohl.
Fein. Ja, und weiter geht's mit unserem Rockstar oder Rockstars der Woche. Und die waren eigentlich schon lange überfällig für diesen Titel, aber ja, gut Ding braucht Weile, dafür allerdings mehr als passend. Und ja, wer sind unsere Rockstars diese Woche, lieber Markus?
ja, die beiden Gründerinnen von Female Founders, die Lisa Fastel und die Nina Wöss, die letzte Woche wieder eine großartige Konferenz auf die Beine gestellt haben. Und was uns dabei besonders eben auch gefallen hat, beziehungsweise wir auch hervorheben wollen, ist, dass sie das Ganze sehr international angegangen sind und da einerseits erkannt haben, sage ich jetzt mal, auch die Chancen, die mit digitalen Events einhergehen, aber andererseits auch jetzt aus einer österreichischen Initiative, glaube ich, diese ganz wichtige Perspektive auch aufgegriffen haben, dass halt, ja, die Startup-Welt nicht an den Grenzen von Österreich oder den Grenzen des deutschsprachigen Raums endet, sondern darüber hinausgeht, und haben eben da jetzt zum Beispiel auch gemeinsam mit Nasdaq eine Kooperation aufgestellt, wo dann eben auch jemand von der amerikanischen Tech-Börse bei der Konferenz dabei war, wo es auch darum geht, dass man mehr Female-Gründerinnen an die Börse bringt, wo sie den Hopping-Gründer dabei hatten, direkt nachdem er quasi die neue Investmentrunde announced hat, über die wir ja auch vorher gesprochen haben. Also einfach sehr cool, da finde ich, auch international gedacht und durchaus auch ein paar Leuchttürme dazu geholt haben. Also Hut ab.
Absolut verdient. Man muss sagen, beide Lisa und Nina sind natürlich Leute, die das Ökosystem seit Jahren mitgestalten und einfach wirklich fundamental Beitrag geleistet haben dafür, dass wir dort sind, wo wir sind. Und das ist wirklich, wirklich beeindruckend, was ihr dort macht. Also ja, würdigste Rockstars der Woche. Ja, das wäre jetzt die Awkward Silence, weil eigentlich habe ich das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen und mich einfach daran erinnert, ist krass, wie man so aufeinander trifft das erste Mal. Wir kommen allerdings jetzt auch zum Ende unserer jetzigen Folge. Ja, ist schön. Ich schwelge nur gerade in Erinnerung in der alten Spengergasse, wo wir da alle zusammengehockt sind, man die Leute das erste Mal gesehen hat. Nina damals bei Speed Invest. Die Lisa ist natürlich dann irgendwann mir aufgefallen, dass sie dann bei Austrian Startups sozusagen angefangen hat. Das ist schon wild. Weiter Weg von der Spengergasse und dem Sektor 5. Ja, zu Nasdaq und Co. Also wirklich Respekt. Finde ich toll. Das war einfach eine Sekunde in Awe. Ja, und damit kommen wir zum Ende, dass ich noch ein bisschen mehr reflektieren kann. podcast@austrianstartups.com. Wir freuen uns, wenn du uns Feedback gibst. Wir freuen uns, wenn du uns folgst. Share the love. Und am Sonntag gibt es natürlich wieder einen großartigen Deep Dive. So viel sei schon mal an dieser Stelle versprochen. Richtig,
mit
Markus? Der Matthias Strolz wird dabei sein und uns ein paar schöne Insights geben. In dem Sinne, ihr Lieben, take care, stay safe. Und wir sehen uns und hören uns am Sonntag.